Wir haben jetzt gar nicht gesagt, wer den Anfang macht, oder?
Du, wie immer.
Wie immer. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch recht herzlich. Und Andi, es ist immer schön, dich zu sehen. Heute bist du an einem ganz bestimmten Ort.
Ja, ich begrüße dich aus Hongkong und ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, aus Hongkong. Und ich bin saumüde, meine Füße tun mir weh und es ist 23 Uhr abends und lass uns das hier schnell über die Bühne bringen. Ich muss ins Bett. Das ist wirklich Bettzeit für mich. Ja.
Wie kann man denn, wenn man in so einer Weltstadt ist, wo wirklich draußen, man kann so viel entdecken da draußen. Ja, okay, deine Füße tun weh, wahrscheinlich hast du heute viel entdeckt schon. Vielleicht kommen wir ja da später auch nochmal zu, hast ja auch ein paar Fotos gesendet. Aber wie kann man denn da sagen, ich bin müde und draußen gibt es jetzt eh nichts mehr zu sehen, ich gehe jetzt schlafen. Erschreckend.
Ja, mein Lieber, ich bin in Hongkong, ich habe hier ein paar Sachen zu erledigen, übermorgen fliege ich nach Shanghai und wie gesagt, ein paar Sachen hier zu tun. Heute hatte ich einen, in Anführungsstrichen, freien Tag und ich bin wandern gegangen, glaubst du oder nicht. Ich hatte den Drang nach Dubai, den Sommermonaten, der ein Traum in Beige ist, der Dubai-Sommer und 45 bis 50 Grad. Mein Glück hat man ein bisschen Gestrüpp am Straßenrand zu sehen, hatte ich mal wieder das Bedürfnis, grün zu sehen, frische Luft und Temperaturen unter 35 Grad. Und heute waren es 30 Grad, blauer Himmel, keine Wolken und ich bin nach Lama Island gefahren und habe da 15 Kilometer kleine Wanderung gemacht, einmal quer über die Insel und das war sehr, sehr schön. Lama Island, liebe Hörer und Hörer, wenn ihr das nicht kennt, wenn ihr mal in Hongkong seid, knapp eine halbe Stunde mit der Fähre südöstlich der Hongkong Island und sehr schön. Ist gar nicht so klein, die Insel, ist glaube ich die drittgrößte Insel in Hongkong und ist so ein bisschen, hat so ein bisschen so eine hipster-kreative Bevölkerung, die da lebt. Ich hatte gehört, dass da mittlerweile ziemlich viel gebaut wird, aber naja, ich habe zwei Baustellen gesehen, wo so kleine Hütten gebaut werden. Also viel ist relativ. Also da tut sich nicht viel, viel Natur, viele Schmetterlinge, viele Blumen. Ich habe zwei Schlangen gesehen, ich habe einem Regenwurm das Leben gerettet. Ja, bin einen halben Tag über die Insel gelaufen.
Tagwerk erreicht, ne? Also, es war ein guter Tag für dich und jetzt kannst du
auch. Und den Regenwurm, für den war es auch gut. Aber Spaß beiseite, war einfach gut, wieder ein bisschen grün zu sehen und mich ein bisschen zu verausgaben. Und ja, draußen tobt das Leben in Hongkong, wobei man sagen muss, hier, ich bin in West Central und hier ist nicht so viel los, wo ich wohne. Aber das ist Hongkong. Und Hongkong, muss ich auch sagen, ne, wenn wir über Top und Flop der Woche reden, muss ich tatsächlich sagen. Ich
wollte gerade fragen, ist das dein
Top? Ja, natürlich. Der Woche? Hongkong ist mein Top der Woche. Man merkt, die Stadt hat ein bisschen Federn gelassen. Wir haben ja letztes Jahr mit Richard, ne, Richard Was von RTI Travel geredet. Der ist leider gerade in Las Vegas, sonst hätten wir uns getroffen. Ich habe mich aber mit Conny getroffen, seine Mitarbeiterin. War ein schönes Essen. Wir haben ja letztes Jahr mit ihm darüber geredet, wie Hongkong hoffentlich zurückkommen wird nach der Pandemie. Man merkt aber schon ein bisschen, dass die Stadt ein bisschen Federn gelassen hat. Aber ich bin immer noch begeistert. Also ich liebe diese Stadt. Ich liebe die Gerüche. Ich liebe, dass die Leute so ein bisschen, wie sagt man, ich will nicht sagen unhöflich, aber ein bisschen ruppelig sind, so ein bisschen norddeutsch.
Ja.
Spricht mich als Norddeutschen auch sehr an. Die Stadt hat immer noch so ein bisschen Schmuddelscham in den Hinterstraßen und hat seine bestimmten Gerüche. Es ist immer noch sehr groß, sehr kontrastreich und ja, ich liebe die Stadt. Man merkt so ein bisschen, dass sie vom Festland Chinas rechts und links überholt wird. Die Digitalisierung ist hier zwar gutes Stück weiter als in Deutschland, aber im Vergleich zu Festland China ist das alles doch noch eher rudimentär. Also man rühmt sich jetzt damit, dass man auch in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Karten bezahlen kann. Ja. Was besser ist als in Deutschland. Jetzt versucht man mit einer EC-Karte im Bus zu zahlen oder in der U-Bahn selbst. Aber es ist halt doch noch ein ziemlich starker Unterschied zum Festland. Aber ich bin begeistert, macht immer noch sehr viel Spaß, diese Stadt. Und Lama Island bin ich schon öfters gewesen. Das versuche ich eigentlich immer zu machen, wenn ich ein paar Tage hier habe, auf eine der Inseln rauszufahren. Sehr cool. Also, mein Top der Woche, Hongkong. Hiermit auch ein Gruß an Annette Wendel-Menke, ne, die gerade zur Hongkong FVA-Leitung für ganz Europa befördert wurde. Also Hut ab auch.
Und auch nochmal an Celine dann.
Ja, Celine Reis.
Position als Deutschlandchefin. Genau. Das ist zwar schon ein bisschen länger her, aber trotzdem auch. Ne? Herzlichen Glückwunsch, liebe Celine. Und liebe Annette natürlich auch. Mein Top der Woche, auch ganz einfach. Ich komme gerade aus München.
Mhm. Oktoberfest?
Nein, das war tatsächlich an dem Tag vorbei, als ich in München angekommen bin. Mhm. Vietnam Airlines hat dort seinen Erstflug gefeiert, denn Vietnam Airlines fliegt jetzt von Vietnam auch nach München, also nicht nur immer nach Frankfurt, sondern auch nach München. Und die haben ein Gala-Event gemacht. Ich bin ganz ehrlich, das war eins der besten Events, wo ich war. Und ich habe ja schon ein paar mitgemacht, also in Deutschland, sagen wir es so. Es war wirklich, die haben sich Mühe gegeben, die wollten, dass die Gäste Spaß hatten. Die haben ein Bühnenprogramm vorne hingezaubert. Es gab Modenschaus, es gab Singen, es gab Tanzen, es gab Sachen zum Mitmachen, es gab eine Quizrunde. Also wenn man manchmal so in vietnamesische Restaurants geht, dann hat man das auch da. Mhm. Und das haben die wirklich aber auf einem Niveau dort hingezaubert in München. Das hat richtig Spaß gemacht. Wirklich. Und jeder danach war total glücklich und es hat bis 23 Uhr gedauert, also war auch ein bisschen länger die Veranstaltung. Aber trotzdem, jeder ist geblieben, jeder hatte unglaublich viel Spaß. Zum Schluss das Gruppenfoto, alle lagen sich in den Armen. Es war wirklich eine tolle Veranstaltung und wenn man wirklich versucht, den Gästen was zu bieten, dann kann man noch was Schönes auf die Beine stellen. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön.
Ein bisschen Kontext hier für euch, liebe Hörer und Hörer. Sven, ne, der macht seit fast 20 Jahren Tourismus, Marketing und PR. Und mittlerweile ist er ein ziemlicher Veranstaltungsmuffel geworden. Also er ist ziemlich wählerisch. Also das sagst du, glaube ich, nicht leichtfertig, wenn eine Veranstaltung
nee, gut ist. Nee, wirklich nicht.
Na gut, nee. Also du hast dreimal das Wort bezaubernd oder verzaubert oder zauberhaft?
Immer war irgendwas anderes los. Dann wurde es ein bisschen ruhiger mit der Modenschau. Dann kam mal wieder was Ruhigeres. Dann war wieder Action angesagt und alle mussten mitmachen. Und das war, hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Sehr kurzweilig, obwohl es ja bis 11 Uhr und einen Ticken länger gedauert hat. Sehr, sehr kurzweilig. Und die wollten halt auch die Kultur rüberbringen. Und das, man haben wirklich große Teams einfliegen lassen aus Vietnam. Hat Spaß gemacht. Hm. Toll.
Mir wird gerade ein bisschen unheimlich, weil ich höre dich selten so über Events reden. Jetzt,
ja, das stimmt.
Jetzt,
ja,
jetzt reicht's.
Selten bin ich so.
Reicht's. Das ist mir unangenehm.
Okay, lassen wir es. Kommen wir doch dann wechseln wir doch mal die Stimmung und kommen wir jetzt zu den negativen Sachen.
Ich hab nur einen Flop und da bleiben wir gleich in Hongkong. Ja. In Hongkong wird jetzt, wie in einigen anderen Ländern Asiens auch, wird das Rauchen von Zigaretten mit besonderen Aromas, also zum Beispiel Menthol oder sowas, wird jetzt verboten und die Einfuhr und die Benutzung von E-Zigaretten und ja, Dingen wie IQOS und so weiter, das wird jetzt hier verboten. Finde ich grundsätzlich kein Problem, aber angeblich hat sich wohl das Tourismusamt beim Gesundheitsministerium von Hongkong beschwert. Das ging ja auch durch die Medien, das habe ich irgendwie in der South China Morning Post gelesen. Daraufhin meinte der Gesundheitsminister von Hongkong, es ist uns egal, die Touristen kommen ja nicht zum Rauchen her. Also mit dem Verbot habe ich kein Problem. Ich habe dieses Jahr mit dem Rauchen aufgehört, ich bin da fein raus, alles schön und gut. Aber ich finde die Einstellung ein bisschen, naja, finde ich ein bisschen daneben. Also finde ich eigentlich eine Flop-Einstellung, ne? Wenn man sagt, ne, man will die Quellmärkte in China und sonst wo bedienen, wo noch viel geraucht wird und wo viele Dinge halt noch anders sind, dann zu sagen, nein, die kommen ja nicht zum Rauchen her. Ich finde, das ist nicht die richtige Einstellung. Finde ich nicht besonders Willkommenskultur. Bin mal gespannt, ob das dann wirklich verabschiedet wird. Also das war so mein Flop hier. Also ne, Hongkong ein Top für mich, aber das fand ich einfach von der Einstellung her zu sagen, die Touristen kommen ja nicht zum Rauchen her. Natürlich kommen die nicht zum Rauchen her. Mit diesem Argument kannst du auch ganz viele andere Sachen machen, um Touristen zu vergraulen. Ne? Alkohol verbieten, Autofahren verbieten, was auch immer.
Das ist sehr lustig, denn mein Flop hat A, auch was in München, mit München zu tun und B, auch Willkommenskultur. Eigentlich wollte ich die eine Geschichte gar nicht erzählen, aber die erzähle ich gleich. Was denkt sich die Stadt München oder sagen wir mal die Münchner Verkehrsbetriebe eigentlich bei ihrer Tarifgestaltung? Da blickt ja keiner mehr durch. Ich glaube, ich habe das neulich schon mal erwähnt, als ich das letzte Mal in München war. Wir standen zu zweit vor dem Automaten und wir hatten keine Ahnung, und wir wussten auch nicht, wie wir es rausfinden, mit welchem Ticket wir jetzt fahren müssen. Du willst ein Einzelticket ziehen und dann kommt nicht der Preis, sondern dann kannst du wählen zwischen 0 und 12. Und dann kannst du irgendeine Zahl eingeben und dann kommt der Preis raus. Aber wie du rausfindest, was das zwischen 0 und 12 ist, keine Ahnung. Das steht da nirgends. Ich weiß es nicht. Man konnte mit Karte zahlen, immerhin. Mhm. Also das haben sie modernisiert. Aber wie kompliziert kann man denn ein System machen? Wenn ich als Deutscher das noch nicht mal verstehe oder wenn ich manchmal was nicht verstehe, okay. Aber selbst mein Kollege hat es nicht verstanden, was da jetzt gedrückt werden muss. Wirklich keine Ahnung, wie soll das dann irgendwie ein Gast, und München ist ja, hat viele internationale Gäste. Ich verstehe das nicht. Wie kompliziert muss man das machen?
Die gute Nachricht ist, zumindest für München, die gute Nachricht ist, dass es bestimmt noch Orte gibt in Deutschland, wo es noch komplizierter ist.
Weil das ist wirklich, wie ich finde, das Komplizierteste auf jeden Fall, was ich in Deutschland kenne oder weltweit kenne. Das ist der Wahnsinn, was da gezeigt wird. Und die andere Geschichte, wir kamen gestern von der, also ich sag jetzt nicht, in welchem Hotel wir übernachtet haben, wir kamen gestern von der Veranstaltung wieder und wollten an der Bar, in der Hotelbar dann noch einen Absacker trinken und wir werden begrüßt begrüßt mit, ah, ich mache die Bar jetzt zu, ich habe 3 Wochen Oktoberfest hinter mir, nächste Woche kommt wieder so eine Gruppe, die ja Halligalli machen möchte, ich habe keine Lust mehr, ich mache hier die Bar jetzt zu.
Das hat er euch gesagt, oder was?
Ja, wir sind Hotelgäste. Wie sehr kann man, also ich will jetzt früher nach Hause. Das war sein Hauptargument. Ich will jetzt auch mal nach Hause. Hatte 3 Wochen Oktoberfest hier. Nächste Woche kommt hier wieder eine Gruppe, die Halligalli machen möchte. Ich will jetzt nach Hause. Das ist dein Job. Also wie noch mehr kannst du sagen, du hast keinen Bock auf deinen Job? Dann werd nicht Barkeeper. Sorry, das kann halt sein, dass um Mitternacht noch Leute da kommen und noch einen Absacker trinken. Oder sag denen, die Bar schließt um 12:30 oder um 12:01. Aber sag nicht, du willst nach Hause.
Du Sven.
Das geht nicht.
Du Sven, es können.
Ja.
Du sagst, such dir einen anderen Job. Es können nicht alle Beamte werden, Sven. Es funktioniert einfach nicht, ja.
Aber da war ich schon ein bisschen geschockt. Also, das war, lange nicht mehr erlebt. So keinen Bock auf meinen Job. So, und das einem Gast sagen. Ich will da Geld lassen.
Wusstest du, dass ich noch nie auf dem Oktoberfest war?
Ich zweimal, dreimal.
Ich musste mir dafür neulich ziemlich was anhören von meinen arabischen Kollegen, die jedes Jahr aufs Oktoberfest gehen. Ich noch nie da war. Aber wie dem auch sei. Ich wollte noch ganz kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, da wir gerade vom Wandern geredet haben, nächste Woche, Sven, gehen wir wandern im Podcast, ne?
Ja, und das haben wir geliebt.
Das haben wir geliebt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns beiden mal beim Wandern zuhören wollt, müsst ihr nächste Woche Donnerstag einschalten. Da geht es nämlich in die italienischen Alpen. Mehr sagen wir nicht. Nächste Woche Donnerstag, der 17.10. Diese Woche aber, lieber Sven, haben wir einen ganz besonderen Gast, der, wie will ich sagen, in Anführungsstrichen was ganz Besonderes auf die Beine stellte.
Ja, wir reden heute mit Jochen Tschech. Wir kennen ihn schon lange. Auch, ich glaube, du kennst ihn ja auch schon Ewigkeiten, ne? Und ja, wir haben ihn jetzt mal eingeladen. Eigentlich wäre auch, wenn er jetzt nicht mit dieser großen Neuigkeit um die Ecke gekommen wäre, wäre er trotzdem natürlich ein Gast für uns gewesen. Aber er bietet ab sofort Reisen in den Irak an. Und das ist doch so spannend, dass wir auf jeden Fall darüber reden wollen mit ihm. Und ja, wir wünschen viel Spaß.
Los geht's.
Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer und Andi Jans.
Er ist zweifelsohne ein interessanter Mann mit einer interessanten Biografie, die vielleicht nicht typisch für jeden Touristiker ist. Und als Gründer des Reiseveranstalters Go East wurden er und sein Unternehmen für Qualitätsreisen nach Russland und Ostasien, vor allem auch nach China, bekannt. Viele Jahre war er Präsident der Allianz Selbstständiger Reiseunternehmen, kurz ASR, also einem der großen Verbände der Reisebranche. Und über all das und seine neuen Reisen in den Nahen Osten wollen wir heute mit ihm reden. Und wir begrüßen recht herzlich Jochen Tschech. Hallo Jochen.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Jochen, schön, dich mal als Gast hier zu haben, nach jetzt in der fünften Staffel. Vorweg, wir sollten unseren Hörerinnen und Hörern einmal dich und Go East vielleicht einmal vorstellen. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der euch nicht kennt. Was ist Go East? Vielleicht kannst du mal ganz kurz den Werdegang des Unternehmens, euch gibt es ja schon ein bisschen länger, ne? Den Werdegang des Unternehmens einmal kurz so umreißen.
Ja, also das sind jetzt, 35 Jahre gibt es uns. Und wir haben also alle Putsche in Russland und sonst irgendwas überlebt. Die sogenannten Hunker im Winter, also das war alles damals schön in der Presse. Also wir haben angefangen 1989 mit Studentenreisen nach Leningrad. Wir waren also die Ersten, die vermittelt haben, dass deutsche russische Studenten also in Gastfamilien leben konnten. Also ein halbes Jahr vorher wärst du noch als Spion verhaftet worden, aber dann gab es ein neues Gesetz und dann durfte man als Wessi also auch in russischen Gastfamilien wohnen. Und wir haben dann also Studenten dahin geschickt und also alle waren völlig begeistert. Also die Russen fanden das natürlich sensationell, weil sie bis dahin also fast keinen Kontakt hatten. Und für die Deutschen war das natürlich also ideal, um neben der Uni tatsächlich mal richtig Russisch zu lernen. Und dann hat sich das so fortgesetzt, dass Leute dann gesagt haben, also wir wollen nicht in der Gastfamilie wohnen und dies und das. Und irgendwann kamen wir dann auch zu Hotels. Irgendwann kamen wir dann auch zur Transsibirischen Eisenbahn und irgendwann sind wir dann auch damit in China gelandet. Also so ist so die Entwicklung.
Wie kamt ihr auf Russland? Also woher kommt das?
Kann ich dir sagen. Also ich saß auf Teneriffa und habe für TUI gearbeitet. Das war sehr öde. Und dann Ja, dann habe ich also viel Zeitung gelesen, weil wir mussten in so komischen Infocentern arbeiten, wo also ab 11 Uhr keiner mehr kam, weil die alle am Strand waren. Dann stand in der FAZ irgendwann, also in der DDR sei jetzt die Pravda verboten worden. Ich weiß nicht, also das wird wahrscheinlich, also ich habe inzwischen festgestellt, dass das vielen nichts mehr sagt, aber die Pravda war also die wichtigste Zeitung in der Sowjetunion und die waren dann in der DDR auf einmal verboten. Und dann habe ich gedacht, so, da passiert jetzt tatsächlich mal irgendwas. Hab dann bei TUI gekündigt und habe angefangen, also dann Russisch zu studieren hier in Hamburg. Und
so ein Impulsstudium sozusagen. Nun hast du ja mit der Pandemie und dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ja, will ich sagen, wie so viele von uns den perfekten Sturm erlebt. Du irgendwie zweimal gefühlt. Es gibt euch trotzdem noch und du warst, was neue Destinationen angeht, nicht untätig. Bevor wir gleich ein bisschen über Nahen Osten reden und das, was da wirklich gerade bei euch spektakulär neu läuft, was sind denn momentan so eure Schwerpunktdestinationen?
Also wir sind, wie soll ich sagen, also jetzt alles so rundherum um Russland herum machen wir natürlich verstärkt. Also wir sind sehr stark so auch im Albanien zum Beispiel. Ich glaube, wir haben da eins der interessantesten Programme in Deutschland, also nicht nur jetzt Küste oder so, sondern also von Jeep-Safaris und Mietwagen, Rundreisen und Fahrradtouren und Wandern und kannst du alles machen mit uns da in Albanien. Das ist also auch wirklich eine sehr schöne Destination, also sehr ausbaufähig noch und ich hoffe aber immer, dass es dann irgendwann nicht wieder kippt, so wie in anderen Destinationen. Also ich habe ja immer mein imaginäres Buch dabei, also imaginär, ne? Also 100 Jahre Fehler im Tourismus und verschenke ich auch mal gerne. Du siehst dann zum Beispiel, wie in der Türkei, weißt du, die Strände, ich habe da gearbeitet, ne? Weißt du, ich war in Side, bevor irgendein Hotel da stand und kam dann irgendwann wieder für TUI und habe da gearbeitet und habe gedacht, das kann jetzt echt nicht wahr sein, weil die Strände waren inzwischen in den Hotels verbaut, ne? Also da war dann nur noch der Kies. Also so, das ist so eine Geschichte, die ich immer sehr tragisch finde und wo ich dann auch mal denke, also da müsste man doch irgendwann mal schlau werden daraus, aber das wird wahrscheinlich nichts mehr werden, solange ich lebe. Also da glaube ich nicht mehr dran. Wir hatten ein Gespräch mit der Vize-Tourismusministerin von Albanien und sie hatte gesagt, ja, also sie wollen das auf jeden Fall vermeiden. Ja, mal gucken, ob das klappt. Also es wäre dem Land zu wünschen.
Auch gerade ein Land, was richtig boomt. Lange galt es als Geheimtipp und jetzt, glaube ich, ist es wirklich auch viel mehr in dem Programm von den großen Reiseveranstaltern mit drin. Und da besteht natürlich die Sorge, ne? Dass
genau. Aber es gibt noch zu wenig, also es gibt eigentlich noch zu wenig Flüge dahin, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Vielleicht bleibst du dann noch länger zu.
Aber ihr habt auch mehr als Albanien noch
im nee, das war jetzt Programm. So, was wir so als Nahziel, also exotisches Europa. Wir haben dann auch, also noch andere Exoten, so wie Finnland und so, haben wir auch noch im Programm jetzt neuerdings. Und was wir auch viel machen, ist Taiwan. Also da sind wir zum Beispiel die einzigen, die so längere Studienreisen anbieten. Wir hatten jetzt dieses Jahr eine, da waren die Leute also sehr begeistert, weil, wie mir einer der Teilnehmer sagte, also keiner hatte das irgendwie auf dem Schirm, dass das so schön ist. Also da waren wir selber auch überrascht. Wir haben immer gedacht, also das ist irgendwie bekannter. Aber der eine Kunde hat dann gesagt, also diese 14-tägige Reise, das wäre für die einfach super gewesen, weil sie hätten das nie gedacht, dass da so viel zu sehen ist. Und das ist ja so ein kleiner Kontinent. Also du kannst da vom Strandurlaub bis Bergurlaub, Stadtreisen, alles machen. Ne? Das ist einfach eine wunderschöne Insel. Und ja, meine Frau ist ja Chinesin und dann habe ich immer zu ihr gesagt, naja, so cool könnte China sein. Ne?
Aber China habt ihr immer noch gut im Programm, oder? Ihr seid ja immer noch mit China sehr, relativ breit aufgestellt, oder?
Nee, China haben wir noch ganz normal im Programm. Und also wir haben jetzt auch viele so Individualreisende, die sich dann auch wieder getraut haben, dahin zu fahren. Die waren auch alle schwer begeistert, weil also außerhalb von, ich sag mal, Shanghai und Peking, also hast du fast keine Touristen mehr, ne? Also außer einheimischen Touristen. Und ihr wisst ja, also wir haben immer sehr viel Bahn gemacht wegen der transsibirischen Eisenbahn. Und wir machen das eben auch in anderen Ländern. Also auch in China machen wir auch viele Touren, also einfach mit der Bahn, ne? Und wir hängen das jetzt nicht so groß an die große Nachhaltigkeitsglocke, aber das sind sehr schöne Reisen und man hat dann auch viel mehr Eindrücke vom Land. Und in China ist das Schnellzugnetz also so unglaublich gut ausgebaut, dass wir uns da in Deutschland also mehrere Scheiben von abschneiden könnten.
Warum hängt dir das nicht an die Glocke? Ich meine, jeder, der heutzutage mal nicht ins Flugzeug steigt, jeder Reiseveranstalter, der macht da ja gleich irgendwie eine komplette Nachhaltigkeitskampagne draus. Ihr nicht?
Ja, bohai, bohai. Ja. wir kommen ja wahrscheinlich nachher nochmal so auf das Thema, also so Politik. Und ich hatte mal, also auf einer Demo für Corona-Hilfen hatte ich mal ein Gespräch mit Herrn Habeck, also bevor er noch Minister wurde. Aber es war schon absehbar, dass die wahrscheinlich gewählt werden. Und ich habe ihm auch gesagt, also dass jetzt also ein so Flugverbot oder dass man sagt, also wir wollen nicht mehr fliegen, dass das da sehr nett ist, aber also im Prinzip dadurch wesentlich andere Probleme entstehen, ne? So zum Beispiel im Naturschutz. Also wenn du nicht mehr nach Afrika fliegst, dann ist der Naturschutz vorbei, ne? Weil das bezahlt dann keiner mehr. Und ich habe ihm gesagt, also so, es ist eine wunderbare Sache, also Flug zu verteuern oder zu ändern, aber es geht einfach darum, man braucht also neue Techniken, die gefördert werden müssen. Und ich sag mal so, dieses SAF ist vielleicht also ganz nett, aber ich sag mal so, wenn du so einen 100-Milliarden-Topf hast für die Bundeswehr, dann könntest du auch vielleicht einen 100-Milliarden-Topf einrichten, um an neuen Treibstoffen oder sowas zu arbeiten, die nicht klimaschädlich sind. Was also, glaube ich, wesentlich sinnvoller wäre, ne?
SAF, ganz kurz, willst du ganz kurz denen, die nicht wissen, was das ist, erklären, was das ist? Vielleicht dem Sven sogar?
Sustainable Aviation Fuel.
Sehr gut, sehr gut. Sven, den Rest erklären wir dir später.
Danke. Ich will aber nochmal zurück zu den Destinationen, weil ihr habt ja schon ein sehr breites Portfolio und ihr habt auch, wie du es schon angedeutet hast, so halt nicht so die Klassiker im Programm, sondern auch so ein bisschen die Exoten. Also dafür steht ihr ja auch. Und du hattest ja, wir haben uns ja kurz vorher schon getroffen, du hast gesagt, du bist noch ein bisschen müde, weil du aus auch einem ganz besonderen Land kommst, wo Andi und ich nicht ganz so viel zu erzählen hatten. Also woher kommst du gerade?
Ich bin gerade gestern Abend aus Kirgisistan zurückgekommen, Hauptstadt Bischkek, früher mal Frunze, deswegen hast du immer den Drei-Letter-Code FRU noch. Das ist ein wunderschönes Land mitten in Zentralasien, hat also Russland, China, Kasachstan, Usbekistan so als Nachbarn, ist also landschaftlich sensationell und hat riesige Bergseen und also super Möglichkeiten für Wanderer, für Radfahrer und einfach auch Leute, die also unheimliche Landschaft schätzen oder gerne auch mal ohne, sag ich mal, so langwierige Genehmigungsverfahren einfach mal durch die Gegend zu reiten. Also da ist man wirklich gut aufgehoben. Die Leute sind einfach, ja, weiß ich nicht, also die Leute sind so herzlich, so nett. Also das ist einfach traumhaft schön, ne?
Unverdorben.
Das ist auch meine Erfahrung. Ja, unverdorben. Ja, und also noch nicht so überlaufen, das Ganze. Und wie soll ich sagen, also so Overtourism ist da einfach noch nicht so ein Stichwort, ne?
Ja, das kriegen wir aber vielleicht auch noch hin, ne?
Ja, aber ja. Es ist auch so, wie gesagt, also Zentralasien haben wir viel im Programm, ne? Auch so Tadschikistan oder, wenn du willst, auch Turkmenistan.
Absoluter Traum von mir noch. Ich bin ja relativ viel in Zentralasien unterwegs gewesen. Ich war jetzt 10-mal in Usbekistan, glaube ich, im vergangenen Jahr. Turkmenistan ist für mich so, ich habe keine Bucketlist, aber das ist wirklich ein Ort, den ich unbedingt noch sehen will. Wirklich, wo ich denke, die Kulturschätze dort, die sollen, habe ich gehört, schon an Ägypten rankommen. Das, was da noch in Ausgrabungsstatus ist, also was es da alles gibt an wirklich antiken, historischen Kunstschätzen, Architektur, alles, was noch unter der Erde ist. Also der absolute Wahnsinn, oder? Bist du da schon gewesen?
Nee, Turkmenistan fehlt noch. Das ist auf meiner Liste noch drauf. Das klappte nicht wegen Corona, also da war also schon geplant, dass ich dahin fliege, aber das klappte dann damals nicht. Und die haben ja jetzt erst gerade wieder aufgemacht, also das
vor wenigen Monaten, ne?
Ja. Gerade erst. Deswegen werde ich wahrscheinlich also erst nächstes Jahr das schaffen, dahin zu fahren, ne?
Ja. Rede von Overtourism, ein Ort, der auch noch nicht von Overtourism betroffen ist, aber was du jetzt ändern willst, zumindest, dass da mehr Leute hinfahren, das ist der Irak. Wir haben uns auf der ITB getroffen, da geisterte das auch gerade irgendwie schon durch die Presse, da hast du ein bisschen Presse gemacht zum Thema Irak, dass ihr jetzt Reisen in den Irak veranstaltet. Jochen, erzähl mal, wieso, weshalb, warum?
Also ITB, also ich war auf dem Weg zu meinen Partnern in Zentralasien. Und auf dem Weg dahin lag der Irak-Stand. So, ich bin da vorbeigelaufen und guck so und denk, echt, Irak? Echt jetzt, ne? So, und weil ich also ziemlich neugierig bin, bin ich dann gleich da stehen geblieben und hab dann mit den Leuten vom Stand ein bisschen geplaudert. Und die meinen, nö, das wird jetzt alles so gar kein Problem im Moment. Also alles sicher. Und dann habe ich gesagt, da müssen wir ja in Deutschland ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, ne? Bevor das also aktuell wird. Und dann haben die mich eingeladen, also so mal runterzukommen in den Irak. Und ich habe mir das dann angeguckt und war jetzt inzwischen noch zweimal da und bin völlig begeistert. Also erstmal, die Leute sind einfach sensationell. Ich war jetzt gerade im Januar mit einem Filmteam von Galileo, also Pro7 da. Könnt ihr euch noch angucken auf Join, ne? 16. April. Und danach war ich mit einer Gruppe noch da. Und ich sag erstmal so, jeder Iraker möchte unbedingt mit auf das Foto. Also es gibt keinen, der sagt so, nein, ich will nicht und lass mich. Und also alle, hier, mein Kumpel will auch noch mit drauf, ne? Und dann hast du also gleich 2, 3 Leute und es ist einfach sensationell. Dann wirst du überall eingeladen, also zum Tee trinken, zum Essen und was weiß ich. Und guck mal, die haben in den letzten 40 Jahren haben sie nur Söldner und Pilger kennengelernt. Und wenn du jetzt da rumläufst mit so einer Truppe so ganz klar ersichtlichen Westlern, sind die Leute also völlig begeistert, weil also das finden sie einfach toll und der Irak ist einfach so im Moment so in so einer Phase, wo sie endlich ein bisschen wieder also vorankommen, ne? Also so, du siehst überall Baustellen, es wird also wirklich jetzt auch investiert, es wird was gemacht und getan und die Leute sind einfach sensationell gastfreundlich, ne? Also das ist einfach fast unschlagbar, ne? Und dann hast du im Irak etwas, was du in anderen Ländern, ich sag mal so, wenn du als Beispiel, wenn du jetzt in die Alhambra willst in Spanien, dann brauchst du auch Monate voraus, also schon mal einen Versuch im Internet, ob du ein Ticket bekommst. Und wenn du jetzt nach Ur kommst, also eine der wichtigsten antiken Städten, also überhaupt der Menschheit, also 4000 Jahre alt, du kommst an, es ist kein Mensch da. Du kannst einfach hingehen. Also du musst manchmal einen suchen, wo du dann noch Eintritt bezahlen kannst oder so, weil der ist gerade in der Mittagspause oder. Und es ist einfach, also eigentlich für unsere Verhältnisse unvorstellbar. Dann hast du, ich sag mal so, Babylon, ne? Kennt, also Babylon jetzt mal so, kennt jeder. Du hast da über dem antiken Babylon hast du den Palast von Saddam Hussein.
Kann man da rein?
Ja, kannst du rein. Da ist also keine Security, da ist keine Eintrittskasse, nichts. Der Palast ist voll mit Graffitis und noch die Basketballkörbe, glaube ich, wo die Amis der Basketball gespielt haben und total schöne Aussicht auf den Tigris und so. Also das ist wirklich toll, ne? So, und da die Leute aus der Umgebung machen da ihre Hochzeitsfeiern und ich war einmal da, da haben sie dann also ein paar von den Graffitis übermalt, um irgendwas fertig zu machen für Filmszenen und also der wird wirklich gut genutzt, sag ich mal, ne? Also ich war einmal da, da waren die ganze Abschlussfeier von den ganzen Uni-Absolventen da gerade und toll. Aber es ist also völlig skurril.
Ganz kurz, lass mich da mal einhaken, weil ich erinnere mich daran, als 2004 der Irakkrieg begann, ne, was ja mittlerweile sage und schreibe, also wirklich 20 Jahre her, irre, wenn sich das überlegt, wie schnell die Zeit vergeht. Großes Thema war damals Schutz der Sehenswürdigkeiten auch, ne? Also was passiert jetzt mit den ganzen Sehenswürdigkeiten auch in der Nachkriegsphase, wenn man von Nachkrieg auch nicht wirklich reden konnte in vielen Jahren danach. Wie sind die ganzen Kulturschätze dort geschützt worden in der Zeit? Und wenn du jetzt auch sagst, da gibt es eigentlich kaum jemanden, der sich da um irgendwas kümmert, wie kann ich mir das vorstellen? Ne?
Ja, also es ging um das war jetzt der Palast Saddams. Also so die antiken Städten sind alle also so bewacht sozusagen. Also da ist jetzt haben sie also auch angefangen, also letztes Jahr gab es das noch nicht, dieses Jahr gab es jetzt auf einmal einen Zaun, der auch noch nicht fertig war, aber um Uruk. Ich weiß nicht, das ist also eine, so wie Ur, also auch so eine 4000 Jahre alte Stadt. Und wenn du da rumläufst, also ich sag mal, da wird wahrscheinlich jeder Archäologe, dem stehen die Haare zu Berge, weil also wenn du da durchläufst, du läufst über tausende von Tonscherben, irgendwelchen Tontafeln und antiken Vasen und was weiß ich, weil das liegt da alles rum. Und jetzt haben sie angefangen, da einen Zaun drum zu bauen. Und du kannst aber auch wirklich noch also Teile dieser Ausgrabungsstätten von früher noch sehen. Aber du wirst also am Flughafen, ich sag mal, durchleuchtet. Also wenn sie irgendwas bei dir finden aus antiken Städten, dann ist es also relativ ungünstig, ne? Es gibt da Leute, die da also verhaftet worden sind, aber.
Kann ich mir vorstellen.
Das ist auch in anderen Ländern nicht also gestattet, dass man so irgendwas mitnimmt. Aber ich sag mal so, zum Beispiel Hatra, das ist so eine antike Stadt, die ist so nördlich von Bagdad. Die war leider vom IS besetzt. Die haben das genutzt als Munitions- und Benzinlager, weil sie einfach wussten, dass es nicht bombardiert wird, ne? Weil da die Alliierten nichts abgeschmissen haben. Und haben, also wenn du da bist, also die Italiener haben einige Sachen restauriert. Du siehst aber noch in den Wänden Einschusslöcher, weil die da auch also Schießübungen gemacht haben. Aber also ich sag mal, das fällt jetzt nicht so besonders gut auf, also besonders auf, weil sie wirklich gut gebaut haben früher, ne? Du findest auch noch Patronenhülsen und solche Sachen, aber es sind jetzt überall also wirklich Leute da, die jetzt aufpassen, und die UN ist auch dabei, dass sie das also versucht zu schützen, ne? Und ich habe jetzt gerade Neues im Fernsehen, gab es mal so eine Sendung über Mesopotamien, über die neueste Forschung. Also ich sag mal, was da noch alles unter der Erde liegt, da werden die Archäologen noch die nächsten 1000 bis 2000 Jahre zu tun haben. Das ist einfach unglaublich. Also ein echtes Highlight für mich, also ist das Nationalmuseum in Bagdad. Das wurde zwar auch geplündert, aber die haben wirklich so viel noch, also so viel erhalten und auch so viel Neues da reingestellt, dass du das nicht siehst, dass irgendwas fehlt, ne? Also da, es gibt also, weißt du, die erste Batterie, die irgendwann 300 vor Christus erfunden wurde, die mit Fruchtsäure funktionierte irgendwie. Also ich bin kein Techniker, ne? Also ich weiß nicht genau, aber es funktionierte. Und dann gibt es dort auch noch so Tonscheiben, also wo Lexika drauf sind. Also da hast du das eine in Aramäisch und das andere in Keilschrift, und also wirklich so das erste Lexikon der Welt. Und dann hast du diese ganzen assyrischen und sumerischen Ausstellungsstücke da. Das ist einfach sensationell.
Und wahrscheinlich kein Schwein im Museum drin, oder? Oder sehr wenig Leute?
Nee. Also manchmal hast du Schulklassen, die da reinkommen, ne, die sich das angucken, weil die Iraker jetzt auch neuerdings versuchen, also den Leuten klar zu machen, was ihre eigene Kultur eigentlich bedeutet für sie, weil das ist auch vielen gar nicht klar gewesen oder ist immer noch nicht klar. Und sie sind jetzt dabei, also den Schülern, also die Studenten und Schüler da reinzuschicken, damit die dann auch sehen, also was sie an eigenen Kulturschätzen eigentlich da haben im Land, ne?
Wie kann ich mir das, also Irak, wie kann ich mir das logistisch vorstellen? Wie kann ich mir das mit dem Visum vorstellen? Thema Sicherheit natürlich ist doch so das Erste, was einem einfällt. Sag mal dazu was, weil ihr bietet ja ganz normale Reisen an. Kann man ganz normal buchen.
Ja, also Visum gibt es on arrival. Du brauchst nicht mal ein Passfoto. Der Visa-Antrag ist auch so ein bisschen, naja, einfach gehalten, sag ich mal. Kostet dann, ich meine, im Moment glaube ich $80. Das geht auch schnell. Bist du in einer halben Stunde durch, sag ich mal, ne? Sparst du dir aber den Weg nach Berlin und das ganze Theater da. Und du kommst dann einfach an, holst dir das Visum, gehst durch und dann, ja, bist du in, keine Ahnung, in Basra oder Bagdad oder Erbil oder Süleymaniyah, ne? Geht alles. Ja, wie soll ich sagen? Die Straßen sind eigentlich auch weitgehend, also gut für die Logistik. Nicht alles natürlich, aber so die Hauptstrecken sind gut. Die Bahnverbindung gibt es auch so zwischen Bagdad, Basra und so weiter, aber die Bahn an sich ist nicht so besonders toll. Da arbeiten wir noch dran, ne? Also da müssen wir mal gucken, dass wir da.
Was heißt das? Pünktlichkeit oder Komfort, nee, oder beides?
Die ist uralt, ne? Also das ist also die ist wirklich sehr alt. Also die.
Du wolltest gerade einen Witz über die DB machen, oder?
Oder? Dazu sage ich jetzt nichts.
Okay, alles klar. Gut umschifft.
Da gibt es so viele Witze schon
drin. Ja, das ist fast langweilig, ne?
Ja. Ich habe extra, also ich mache sonst normalerweise also keine Fotos von Essen oder von Tellern mit Nahrung und so, ne? Gefällt mir nicht so gut. Aber im Irak habe ich es dann einfach mal gemacht, um den Leuten zu zeigen, also so, was ein leichtes irakisches Abendessen bedeutet. Also wir haben dann also immer schon mal die Hälfte wieder abbestellt, weil die andere Hälfte haben wir schon nicht geschafft, ne? Also das war also immer viel zu viel. Es sind riesen Portionen. Also es gibt unglaublich tolle Restaurants dort. Also die haben eben arabische, persische Küche da und sensationell, aber immer zu viel, ne? Also für unsere zu viel.
Gibt's die dann auf Englisch, also Menükarten, oder können die alle Englisch oder wie?
Viele können Englisch, ja. Okay. Das ist überhaupt kein Problem, eigentlich so. Gut, und wir haben jetzt auch unsere Leute dabei, von unsere Partner da, und wenn dann mal was sein sollte, dann übersetzen die natürlich auch, aber viele können auch also Englisch. Ich habe auch ein paar Mal erlebt, dass sie mich angesprochen haben auf Russisch, weil ich so ein Baseball-Cap hatte mit Go East oben drauf, ne? Und dann die so, oh, Teruski. Naja, also so, und dann haben viele also auch in Moskau studiert. aber die meisten sprechen halt Englisch. Und Sicherheit ist, also ich meine, du hast ja auf der Strecke also tausende von Checkpoints. Und also für uns ist das leider auch nicht ersichtlich, also wer was da gerade ist, also ob das eine Miliz ist oder Militär oder irgendwer anders. Also, aber das funktioniert, die sind eigentlich immer ganz entspannt. Einige wollen die Pässe sehen, andere nicht. Und manchmal, also das dauert so 5 Minuten oder so, dann ist man da durch, ne? Also wenn du nach Kurdistan kommst, dann merkst du schon, dass das etwas anders ist. Also die Kurden, würde ich sagen, sind so 10 Jahre weiter vielleicht als der Rest, weil die haben immer im eigenen Land investiert. Da ist der Checkpoint, wenn du da ankommst, würde ich sagen, eher eine Grenzstation als ein Checkpoint. Aber die wollen eben, sie werden sich wahrscheinlich nicht irgendwie da trennen vom restlichen Irak, das glaube ich nicht.
Aber ganz kurz noch zum Thema Sicherheit. Also wir sind ja so geprägt, was unser Irak-Image angeht, von Selbstmordattentätern, dem Krieg, dem Islamischen Staat, Bomben, die einfach irgendwie auf der Straße hochgehen, Autobomben und so weiter. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ist das wirklich alles vorbei? Das Land ist weitgehend sicher oder und man kann da problemlos reisen. Habt ihr da irgendwie dann Sicherheitspersonal, was da mit muss? Oder entschlüssel das doch mal für mich. Ja.
Also ich hatte bei der ersten Reise hatte ich einen vom Spiegel dabei und beim zweiten Mal war das eben dieses Team von ProSieben. Und da gab es dann jedes Mal also diese Diskussion um Sicherheit. Und ich habe dann also immer gesagt, also weil dann ging es dann darum, schusssichere Westen und bewaffnete Security und so. Und das war dann immer so das Thema, da habe ich gesagt, also dann mache ich das nicht, weil es ist völlig unnötig. Ne? Also wenn du jetzt in so ein Land kommst, also und dann, was sagt dir eine schusssichere Weste? Das heißt, du bist misstrauisch und strahlst Aggression aus, ne? Was willst du sonst mit so einem Ding? Und ich habe denen auch mal gesagt, ich sage, guckt euch das an. Wir sind hier Touristiker, wir laufen hier einfach so im T-Shirt und mit einer Kamera durch die Gegend. Und die Leute sind alle total freundlich, nett und hilfsbereit. Ne? So, und selbst in Bagdad, also da gibt es ja immer so diese, da wurde dann immer gesagt, ja, also da gibt es so viele Entführungen und dies und das und jenes. Also wir sind da immer zu Fuß durch die Stadt gelaufen. Also, und das war immer völlig, völlig entspannt. Auch auf dem Bazar oder sonst irgendwo. Also alle Leute fanden das toll, dass wir da sind. Und unsere Leute von unseren Partnern, also hatten auch nie so, wie soll ich sagen, also du hattest nie irgendwie den Eindruck, da ist jetzt irgendwie Gefahr im Verzug oder sowas, ne? Wahrlich.
Was sagt denn das Auswärtige Amt? Also gibt's noch eine Reisewarnung für den Irak oder ist das mittlerweile?
Ja, klar. Ja? Nee, also für den Kurdistan nicht unbedingt. Also das ist nur beschränkt, aber für den Rest gibt es ja eine Reisewarnung. Also ich habe auch Leute kennengelernt da, also wir haben ein Hotel in der Green Zone, also weil das auch denen da gehört, das ist natürlich ja praktisch, aber also die Green Zone ist der langweiligste Ort im Irak, ne? Also da ist überhaupt gar nichts. Also da gibt's keine Cafés und gar nichts. Gibt's nur Ministerien und Beamte. Und dann hat mir eine von der EU-Mission erzählt, sie fahren innerhalb dieser Green Zone, die ja also speziell abgeschirmt ist und bewacht ist und mit Mauern umgeben und was weiß ich, fahren sie innerhalb dieser Green Zone, also mit bewaffneten Konvois von einem Ministerium zum anderen. Und dann habe ich gesagt, also, und dann sag ich, aber dann wisst ihr doch überhaupt gar nicht, wie das im Land aussieht. Und dann haben die mir gesagt, ja, also wenn wir hier fertig sind, dann buchen wir mal eine Reise bei dir, weil wir dann endlich mal das Land kennenlernen können.
Ist auch eine
Wahrheit, ne? Ich habe auch mit ProSieben da gesprochen und habe ich gesagt, ich sag, also es wurden jetzt gerade 2 deutsche Touristen in Paris ermordet. Also, und da gibt's keine Reisewarnung. Und im Irak, also passiert sowas, glaube ich, nicht.
Wohin gehen denn eure Reisen? Also wohin würdest du dann die UNO-Mitarbeiter fahren? Und wie, also gibt es eine Reise, gibt es mehrere Reisen? Wie bewegt ihr euch im Land? Ist das alles Bus? Du hast gerade eben so angedeutet, die Bahn ist eher auf dem deutschen Niveau. Lieber nicht. Hotels, erzähl da mal was drüber.
Also die Hotels sind so 4-5 Sterne, sind wirklich gut. Das gibt einen einzigen Ort, also so Nasiriya, da gibt es also kein gutes Hotel, gibt's einfach nicht. Wir haben alle durchprobiert, also sind alle nicht so toll. Aber in den anderen Städten sind die einfach also normaler Standard, sag ich mal. Also 4-5 kann man alles nehmen, ne? Das geht. Und ich habe mit einem Manager gesprochen auch in Basra zum Beispiel, also es ist ein Ägypter, der da arbeitet, und ich hatte mit ihm gesprochen, also weil das bei uns ja auch ein Thema ist, also so die Fachkräftemangel, und dann habe ich mit ihm gesprochen, wie das da aussieht, also wie sie das überhaupt machen, weil es gibt ja also relativ wenig Tourismus, aber Pilger gibt es halt sehr viele, ne? Also man muss sich das immer mal so vor Augen führen, die haben 18, 19 Millionen Pilger im Jahr. Das sind mehr als also in Mekka, ne? Das weiß hier aber keiner. Und die werden auch alle untergebracht. Und wenn du so in den heiligen Orten bist, in Kerbala oder in Najaf, also da ist die Hotelstruktur also ziemlich gut. Also da gibt's also auch ganz neue Hotels, die wirklich also absolut Top-Standard haben, ne? Und der Ägypter sagte dann zu mir, also so, sie bilden die alle selber aus, damit sie überhaupt Leute haben. Also es gibt da keine Hotelfachschule oder sonst irgendwas. Ne? Fand ich jetzt toll, weil die alle selber dann in die Hände spucken und irgendwas machen. Ja, wie soll ich sagen, also Köche gibt's gute da, also viele gute. Das war nicht das Problem. Das war eher so dieses, also so ein bisschen Know-how fehlt manchmal. Ne? So einige Hotels haben wir uns angeguckt, da hast du gedacht so, ja, das hat jetzt irgendeiner gebaut, der das irgendwie vielleicht mal als Hobby macht oder so, ne? Dann, aber die 4-5-Sterne-Hotels sind eigentlich alle buchbar, ne?
Ihr reist da mit Bussen?
Ja.
Von A nach B. Wie lange dauert so eure Irak-Reise?
Also wir haben das jetzt geteilt, weil, also du hast sonst, also weil ich die immer selber begleite, ne? Weil, ich sag mal so, wenn du den Irak komplett einmal durchhaben willst, dann musst du mindestens 15, 16 Tage rechnen. Wir machen das jetzt immer so 2 Etappen A10, also mit Anreise. Und das sind einmal der Süden und jetzt einmal der Norden.
Der Norden dann mit Kurdistan.
Genau. Und jetzt, also im November habe ich jetzt wieder eine Gruppe nach Kurdistan.
Und du begleitest die Gruppe, du bist dann mit denen von morgens bis abends unterwegs. Und dann abends geht ihr auch mal auf der Straße von Bagdad flanieren, kann ich mir das so vorstellen?
Genau. Weißt du? Es gibt auch sehr gute Cafés in Bagdad. Es gibt eins, da kannst du dann abends sitzen, also entweder ja Bier oder so gibt es meistens nicht in diesen Cafés. Die musst du, also in Bagdad gibt es Alkohol, da musst du aber dann wirklich in so einen Shop fahren und das dir holen. In den Cafés gibt es das nicht. Also da gibt es dann eben Tee und Säfte und Wasser. Aber ist total nett, also wirklich sehr, sehr angenehm. Und wir waren auch in Kurdistan gibt es Alkohol, das ist kein Problem. Und wenn du nach 8, 9 oder 10 Tagen, also wirklich keine Lust mehr auf die orientalische Küche hast, dann gibt es in Erbil auch den Deutschen Hof. Das ist ein Bierhaus, wo es dann auch die Monster Plate gibt, also mit Nackensteak und Bratwurst und so, ne? Also.
Und Sauerkraut, ja.
Ja, klar. Boah. Nee, gibt es. Also seit 20 Jahren, ne? Also
das ist wieder vor. Aber das bringt mich tatsächlich zu meiner nächsten Frage. Thema Deutsche, ne? Wie ich sitze hier gerade in Dubai. Meine Erfahrung aus der arabischen Welt ist, dass wir eigentlich ganz gut angesehen werden. Wie ist das im Irak? Ja?
Die fragen immer, where are you from? Und dann sagst du so Almania, ne? Und dann so great, wonderful country, ne? Also und dann ganz viele, also ich habe auch ganz viele getroffen, die gesagt haben, also wir laden euch zum Essen ein, weil Deutschland hat uns geholfen, ich wurde da operiert und ich habe das und das da erlebt und so, ne? Also die waren alle total, also positiv eingestellt zu Deutschland, ne?
Also die Gruppen werden auch super freundlich empfangen, überall aufgenommen, eingeladen,
ja. Also es ist sensationell, ehrlich, das.
Ich habe noch eine Frage, die muss ich natürlich stellen. Klar. Weil du gerade auch gesagt hast, du begleitest noch alle Reisen selbst. Wie groß ist denn die Nachfrage nach dem Irak?
Das sind immer so Gruppen so zwischen 8 und 10 Leuten, ne? Also so, die sich trauen, sagen wir mal so, ne? Also das war jetzt ein bisschen schwieriger, weil wegen der Situation in Gaza und so. Ich war eigentlich erstaunt darüber, dass ich überhaupt Leute gefunden habe dafür, ne?
Was sind denn das für Leute? Was sind die Zielgruppe hierfür? Sind das wirklich Leute, die kulturhistorisch interessiert sind und die einfach sagen, so, das ist jetzt irgendwie verrückt? Oder? Und ich mache das, weil es irgendwie ein bisschen verrückt
ist. Also das sind so Leute, die, ein Teil der Gruppe ist einfach interessiert, also an den archäologischen Stätten, die wir besuchen. Und die anderen waren einfach total neugierig, weil du konntest ja seit 40 Jahren da nicht hin, ne?
Wie alt sind die so im Durchschnitt?
also ich sag mal so zwischen 40 und die älteste war, glaube ich, 83. Und die waren alle so, wann fahren wir wieder hin? Ne? Also, weißt du, ich meine, ich fahre jetzt auch, bei anderen Gruppen fahre ich natürlich nicht mit, aber so Irak mache ich natürlich einfach so wegen dieses Gefühls, dass die Leute dann wissen, dass einer dabei ist und so. Aber ich mache das auch wirklich gerne, weil Irak ist einfach toll. Ne? Da kommst du wieder nach 10 Tagen, hast echt gute Laune. Ja. Die wird dir natürlich hier gleich wieder genommen dann, aber so erstmal hast du dann, im Irak hast du also wirklich, also das ist toll.
Also ich muss auch gerade sagen, ich bin ja auch für vieles zu haben und ich habe da gerade richtig, richtig Lust drauf bekommen. Das klingt richtig gut und die Nachfrage, die schaffst du irgendwie auch selbst damit. Du fängst hier klein an, aber ich glaube, das ist eine Geschichte, die sicher, wer weiß, wie groß eine Zukunft haben wird, aber ich finde das total irre. Wie waren denn die Reaktionen, also jetzt auch aus der Presse und von Leuten in deinem Umfeld, als du damit angefangen hast? Also ne, so die Aussage,
ja genau, gab es nur Applaus oder gab es auch wirklich so, was soll das denn und lass den Scheiß und wie kann man nur?
Bist du irre, ne? So, und dann,
was hat meine Frau gesagt?
Oder es gab Leute, meine Frau, das ist, wie soll ich sagen, weißt du, so die hat zu mir gesagt, ja, gibt ja chinesische Gruppen da, das ist kein Problem. Viel Spaß.
Also pragmatisch. Ja.
Nein, weil, also so, weißt du, Chinesen sind ja noch größere Weicheier als Deutsche, ne? So,
ja, ich weiß.
Und wenn das nicht sicher ist, weißt du, dann fahren die da auch garantiert nicht hin. Und wenn Chinesen da irgendwo hinfahren, dann denkst du immer so, dann ist das easy going, ne? Das ist also gar kein Problem. Also sie fand das überhaupt nicht weiter irgendwie aufregenswert, ne? Also mein Bruder war in heller Panik, aber ich habe ihm dann gesagt, also ich bin danach auch noch nach Sierra Leone gefahren. Das fand er dann noch schlimmer. Aber
war das die Strandverlängerung, oder? Sehr schön.
Aber das ist auch so, weißt du, wenn du das mal gemacht hast, dann denkst du so, worüber berichten die hier eigentlich, ne? Also es ist wirklich unfassbar, weißt du, so ich hänge jetzt keinen irgendwelchen Theorien nach oder so, ne? Aber ich finde es immer sensationell, wenn du einmal da warst irgendwo, dann denkst du immer so, ja, komisch. Also diese Berichterstattung ist leider irgendwie völlig daneben.
Also da haben wir mit Beate Zwermann im Juni ausführlich drüber geredet, als es um das Thema Ecuador und politischer Gewalt dort ging und wie die Berichterstattung gerade vom ZDF dort war, was das alles kaputt gemacht hat. Also ich glaube, das ist so, da kann man ganze Bücher drüber schreiben, was das angeht. Also auch auf Einfluss auf den Tourismus, ne?
Ja, du hast ja gesehen, auch selbst Tunesien, ne? Also da waren einmal ein oder zwei Terrorattacken und das hat das Land für, weiß nicht, 5-6 Jahre lahmgelegt, ne?
Ja, ja. Wie oft hörst du die Frage, wie ist das da mit dem Internet? Kann ich da WhatsApp schreiben?
Also wir hatten zum Beispiel auf der ganzen Strecke hatten wir permanent also Wi-Fi im Bus und der eine von unseren Partnern hat auch dieses Ding immer mit rumgeschleppt, sodass wir also meistens also auch im Museum oder sonst irgendwo Wi-Fi hatten. Also wir hatten perfekten Empfang die ganze Zeit, also besser als hier, ne, in der Bahn, wenn wir schon mal in dem Bahnthema sind.
Sehr schön. Du machst ja alle Klischees irgendwie kaputt, was den Irak angeht. Sehr schön. Lass uns noch mal ein bisschen, also super interessant, lass uns trotzdem mal ein bisschen über deine anderen Tätigkeiten reden. Du hast ja 2022 die Präsidentschaft des ASR abgegeben, aber du bist ja immer noch aktiv, ne? Was machst du jetzt im Verband?
Also ich mache im Moment noch, solange wir die Vorstände noch also haben, wir werden es jetzt anders organisieren, aber im Moment mache ich immer noch den Ausschuss Flug und Beförderung und bin jetzt auch, also Anfang, ja gleich am 1. Oktober haben wir die erste APGC-Sitzung jetzt von der JATA wieder, die erste, also tatsächlich, wo wir uns mal wieder sehen. Also das ist so ein Meeting so zwischen Fluggesellschaften und Agents, ne? Und das ist das erste Mal seit der Pandemie, dass man sich mal wieder tatsächlich von Angesicht zu Angesicht dann sehen wird. Freuen sich alle drauf, weil das endlich war. Aber dazu kann ich auch sagen, weißt du, ich habe inzwischen die Feststellung gemacht, dass gerade unsere Branche, also die ganze Touristik, sich überhaupt nicht mehr also richtig für Flug interessiert. Also ich habe irgendwie so den Eindruck, also das ist jetzt mein Eindruck, ne? Also ich kann es jetzt nicht belegen, aber mein Eindruck ist, dass alle also vor den Fluggesellschaften irgendwie kapituliert haben. Also völlig frustriert und dass keiner mehr richtig Lust hat, da irgendwas zu machen.
Wie meinst du, was machen?
Ja, weißt du, also wenn du mit Also es gibt wenige Fluggesellschaften, die also die meiner Meinung nach also noch ein richtig partnerschaftliches Verhältnis mit uns haben. Und weißt du, wenn du jetzt so diese Entwicklung bei NDC oder sonst irgendwie so siehst, dann denkst du, was für ein Gemurkse, ne? Also das ist technisch also so derartig unausgewogen, das Ganze, völlig unbrauchbar eigentlich für die tägliche Arbeit und wird einfach nur mit aller Gewalt also durchgesetzt, indem die Fluggesellschaften für uns also die Preise künstlich erhöhen. Wenn du nicht NDC buchst und dann, ich sag mal so, dann buchst du zum Beispiel bei Lufthansa, kannst du Gruppen nur noch über ihr NDC-Portal anfragen. Denn, also war ja immer das Argument, also so die GDS sind zu teuer und tralala. Und dann haben sie ja diese GDS-Gebühren eingeführt, also 18 Euro oder sowas, was sie jetzt da haben wollen. Und dann buchst du bei Lufthansa zum Beispiel eine Gruppe, dann kriegst du auch den Preis, das ist alles sehr schön. Und dann siehst du unten im aufgeschlüsselten Preis, siehst du dann eben GDS-Gebühren. Und dann sagst du so, hey Jungs, ne, das ist euer System. Ich buche also bei euch auf eurer NDC-Plattform eure Gruppen. Wieso muss ich jetzt also GDS-Gebühren bezahlen? Ja, jetzt kommt die Lufthansa-Logik. Die ist ja immer sehr logisch, ne? Und dann kommt die Lufthansa und sagt dir, ja, weil das wird ja dann in Amadeus nachher überspielt, wenn man die ausstellen will, weil sie das selber gar nicht können. Und deswegen bist du bei Amadeus dann wieder im GDS und dann musst du wieder GDS-Gebühren bezahlen. Das ist logisch, ne? Oder? So, und ich sag mal so, weißt du, ich habe nichts dagegen, gegen irgendwelche technischen Neuerungen oder dass die Fluggesellschaften ganz viel Extras verkaufen können, wenn das irgendwer tatsächlich haben will. Und dann alles toll. Aber ich sag mal, du kannst nicht also 10 Jahre die Branche damit quälen mit irgendeinem System, das also überhaupt nicht funktioniert. Und ich muss dir sagen, ich war richtig völlig begeistert, dass American Airlines jetzt richtig einen auf die Nuss gekriegt hat, ne?
Was da passiert für
ja, also American Airlines hat noch schlimmer als die Lufthansa, hat das also gnadenlos durchziehen wollen. Also es gibt nur noch NDC-Buchungen, sonst kriegst du keine Meilen mehr, sonst kriegst du keine günstigen Preise mehr und hat also fast alles aus den GDSen rausgenommen. Und das führte dann dazu, dass zum Glück mal also alle Travel-Manager zumindest geschlossen gesagt haben, dann eben nicht. Weil wir können NDC nicht verarbeiten, weißt du, also nicht mal diese großen BCD oder Amex können das verarbeiten, ne? Obwohl die ja schon, weiß nicht, wie viele Millionen auch selber in die Schnittstellen reingesteckt haben, weil es funktioniert eigentlich nicht. Also das ist ja eben, weißt du, ich bin der Meinung, das haben sich Leute ausgedacht, die keine Ahnung vom GDS haben, ne? Weil die haben irgendwie gesehen, so bei Ryanair oder EasyJet, das ist ja ganz toll, das ist ganz billig, so eine Homepage zu machen. Aber das ist für Low-Coster ist das machbar. Aber wenn du irgendwie einen Hub hast oder wenn du irgendwie ein bisschen komplizierter bist, als von A nach B zu fliegen oder Interline-Abkommen, dann musst du Bescheid wissen über das ganze Geschäft. Und das haben die alle nicht, ne? Oder nicht gehabt. Und jetzt sind da Kosten entstanden, ne? Also da sind Kosten entstanden, da hätten sie 2 GDS für kaufen können, ne? Also
liegt das daran oder liegt das auch daran, dass während der Pandemie das Thema Leisure, Tourismus in Anführungsstrichen noch unwichtiger für die Airlines geworden ist, zumindest für viele der großen Legacy Carrier, die gesagt haben, ja, für uns
die liegt haben das alle Geld jetzt gesagt, sie wollen mehr Touristen haben, ne?
Ja gut, aber was das man sagt viel, und was viel, man
selbst die Lufthansa fliegt ja nach Mallorca oder so, ne?
Ja, gut, also was man sagt und was man dann macht und im Großen und Ganzen das muss ja nicht dasselbe sein. Natürlich ist der Tourismus immer noch wichtig, Leisure Tickets sind immer wichtig, Gruppenraten sind immer noch wichtig, aber mit wie viel Aufwand, ne? Ich denke, da haben die Airlines eine Kalkulation gemacht und gesagt, na, wir stecken da so viel Energie rein und nicht mehr und wir versuchen alles so für uns so einfach zu machen wie möglich und die Branche muss halt sehen, wie sie mit klarkommt. Und ich glaube, du hast nicht ganz Unrecht, wenn du sagst, da gibt es keine Kampfansage von den Verbänden, von den Leuten, die das wirklich betrifft, ne? Also es gibt andere Baustellen, Reisepauschalrichtlinien, Diskussionen über Einzelleistungen, Absicherung und so weiter, aber wirklich da den die Faust auf den Tisch zu hauen.
Ja, das sind für mich so immer ein bisschen so, also das sind so, also Reisepauschalrecht, also ist eine Katastrophe, das kann ich dir auch sagen, weil also für den ganzen Mittelstand, also guck mal, die meisten Mittelständler und die Kleinen, so wie wir, also wir machen ja viel Handarbeit und viel auch maßgeschneidert und bei uns ist das genau dasselbe Recht wie bei den Großen. Du musst jeden Cent zurückzahlen, wenn eine Pandemie kommt, ne? Also deine Arbeit ist nichts wert. Also alles, was du gemacht hast, eine Woche eine Reise ausarbeiten oder so, das ist nichts wert. Dieses mit den Einzelsachen gut, aber ich sag mal mit den Fluggesellschaften, das finde ich ist also eine Basis unseres Geschäfts. Also und da, dass sich darüber keiner aufregt und sich keiner also damit beschäftigt, das finde ich einfach immer wieder sensationell, weil wir gehen nicht zu Fuß, ne? Und wir rudern auch nicht irgendwo hin. Und auch wenn du jetzt sagst, so Nachhaltigkeit hin und her, ich meine, die Bahn ist keine Alternative, ne? Ich hab den Politikern auch mal gesagt, also ich sag, buch doch mal ein Ticket von Hamburg nach Barcelona mit der Bahn. Da bist du schon in Barcelona, bevor du das Ticket hast, ne? Also da musst du 3-4 verschiedene Organisationen anschreiben, um ein Ticket zu bekommen, ne? Also das alleine funktioniert nicht. Und dann das zu propagieren, das ist alles sehr schön, aber das scheitert einfach daran, dass die meisten dieser Entscheider also selber fliegen, nie mit der Bahn fahren und eigentlich auch nicht wissen, was sie da fordern, ne?
Also, naja. Also ich glaube schon, dass der Unmut am Counter und auch bei den Reiseveranstaltern, bei den IATA-Fachkräften relativ groß ist. Aber ich glaube, dieser Unmut wird nicht wirklich gebündelt von irgendeinem Verband und auch wirklich vorgetragen. Ich glaube, das ist das hat noch nicht irgendwie eine Form angenommen, wo das unerträglich genug geworden ist.
Ja, aber ich finde auch, also ich glaube, die meisten haben einfach resigniert. Also ich sag mal so, weißt du, früher habe ich immer, wenn ich irgendwas mit einer Airline zu tun hatte, habe ich geschrieben, sehr geehrte Kollegen oder liebe Kollegen, das mache ich nicht mehr. Ich schreibe nur noch sehr geehrte Damen und Herren, ne?
Also dieses Gemeinschaftsgefühl, hey, wir sind doch alle in einer Branche und wir wollen doch alle nur.
Nee, das haben die Airlines zerstört. Komplett. Ja, okay. Und deswegen nochmal zu American Airlines, also nochmal zur Erklärung. Also die haben jetzt 1,5 Milliarden Miese eingefahren, dadurch, dass die Travel Manager einfach tatsächlich mal zusammengehalten haben und gesagt haben, machen wir nicht. Ne? Und das war für mich so, das wäre sehr schön, wenn die Branche das auch mal also auf die Reihe kriegen würde. Ne?
Aber du bist ja beim ASR zuständig, ne, fürs Thema Fliegen und Beförderung. Also vielleicht gibt es da nochmal einen Kampfaufruf von dir, von eurer Seite.
Ach, das haben wir schon alles probiert. Du, das ist so. Oh. Alleine für den Ausschuss Leute zu kriegen, das ist
schwierig.
Ja.
Gehen wir mal ein bisschen das größere Bild malen, vielleicht zum Abschluss. In welchem Zustand siehst du die Branche gerade? Was ist so deine Diagnose? Und was ist das dringendste Thema jetzt gerade? Nehmen wir mal die Luftfahrt raus.
Also ich sag mal so, eigentlich sind das ja nicht nur Themen der Branche, sondern also allgemeine Themen, die auf die Branche irgendwie zurückstrahlen, ne? Also erstmal diese ganzen Kriege, die müssen einfach sofort beendet werden, weil, also, ich sag mal, immer auf die Branche bezogen, geschäftsschädigend, massiv. Und du siehst ja, ich meine, selbst Lufthansa stellt jetzt die Flüge nach Peking ein, ne?
Sie denken drüber nach, sie wollen im Oktober eine Entscheidung treffen.
Ja,
aber gucken. Die Medien haben gesagt, also haben es
anders. Ja, mal sehen.
Genau.
Also, aber ich sag mal, wenn die allein schon diese Überlegung haben, dann ist das schon. Weil das waren früher die Rennstrecken, ne, wo sie
absolut richtig Geld. Absolut. Ich kann dir immer noch die Flugnummern, also die habe ich nach all den Jahren, seit China-Tours, die Flugnummern habe ich immer noch im Kopf, ne? Also, ne, die CA931, 932 und so weiter und so fort, ne? Die kennen wir alle. Das waren also wirklich so die großen Cash-Cows auf die Lufthansa, ne? Diese nicht CA, das ist natürlich Air China, LH, ja.
Nee, aber das ist so, ich sag mal, das ist einer der Punkte. Und dann, ich sag mal, der Klimawandel, das ist eine Sache, die so, die hat ja jetzt gerade also dazu geführt, dass man die ersten Auswirkungen sieht. Da wird ja jetzt doch in den nächsten Jahren also viel mehr auf uns zukommen. Und du kannst als, also wenn wir jetzt hier so sitzen, ich meine, das Einzige, was du machen könntest eventuell, ist dann also irgendwie dieses Saft zu kaufen. Aber nicht, du kannst auch versuchen, ein bisschen mehr Bahn anzubieten oder sowas, aber letztendlich kannst du als Touristiker so ja nicht viel ausrichten. Weißt du, du musst das Hotel überzeugen, dann nachhaltig zu wirtschaften oder was auch immer, ne? Also da sind also, sag ich mal, die großen Strukturen gefordert, ne? Die da also tatsächlich Geld reinstecken müssen. Ich denke mal, aber das wird ein großes Problem werden und dann diesen großen Plattformen, die wir haben, weißt du, wo sich so Hotels und Anbieter von irgendwelchen Wohnungen und sonst irgendwas alle auf diese Plattform gestürzt haben, das wird auch ein Problem. Und dazu kommt, dass die, also wir hatten mal ein Gespräch, also mit den, während der Pandemie in einem Meeting, also so ein Teams-Meeting mit dem Wirtschaftsministerium, Verbraucherschützern und was weiß ich. Und da habe ich auch schon gesagt, also so, wenn ihr jetzt weiter die Pauschalreise verteuert, dann werden die Leute auf buchen das irgendwo auf irgendwelchen Portalen, aber nicht mehr bei uns. Und sie sind nicht mehr abgesichert. Das heißt also, und dann hatte mir der Verbraucherschützer gesagt, also, Herr Mietmann, ja, wir werden dafür sorgen, dass die Kunden aufgeklärt werden über die juristischen Sachen. Und es ist jetzt schon, warte mal, 4 Jahre? Ich schätze mal so 3-4 Jahre her. Also gesehen haben wir jetzt nichts. Also so, und ich sag mal so, auf der einen Seite wird immer gesagt, der mündige Bürger. Auf der anderen Seite sagt der Verbraucherschutz, also das ist immer, auf der einen Seite ist es der mündige Bürger. Auf der anderen Seite muss der Bürger geschützt werden. Also es ist immer so, wie es gerade in Kram passt. Und letztendlich, also die wichtigen Sachen, dass der Kunde geschützt ist bei einer Pauschalreise, wird also nirgends richtig dargestellt. Also und wir können es nicht, wir können nicht jeden Kunden über alles aufklären. Also das ist wirklich Aufgabe einer größeren Geschichte, ne? Also da müsste dann tatsächlich das Wirtschaftsministerium oder wer auch immer dann tatsächlich mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil sie verabschieden ja die Gesetze, nicht wir, ne? Und das ist so ein Punkt, finde ich, der also ganz schwierig ist. Und dadurch, dass die Leute einfach nicht wissen, was sie da eigentlich buchen, also du sagst immer so, ja, sie sind dann abgesichert. Ja, müssen wir nicht. Selbst die Pandemie hat die Leute nicht dazu gebracht, also so sich damit zu beschäftigen, wirklich, ne? Also, und dann so diese Sachen, wenn jetzt über Overtourism geredet wird, weißt du, das sind auch meistens so Auswirkungen von Airbnb oder sonst irgendwelchen Dingern, also so, wo du dann genau weißt, also so, da werden ganze Häuser gebaut, nur für Airbnb. Also das wäre eigentlich normalerweise ein Hotel, aber dadurch, dass es Airbnb ist, haben sie keine Vorschriften für irgendwas, ne? Das ist dann natürlich wesentlich billiger. Ja, und solange du einfach auf diese ganze Schiene immer so auf billig läuft, ne? Also so, also immer die Fluggesellschaften alle, sie sind ja alle auf dieses System reingefallen, weißt du, nach dem Motto, der billigste Preis steht oben. Und das, glaube ich, ist das Hauptproblem bei uns im Tourismus, dass dann also immer diese Verramschung gemacht wird, so wie bei Check24 oder sonst irgendwas. Das ist so ein Ramschprodukt, ne? Und das ist also, finde ich, also das größte Hauptproblem bei uns in der Branche.
Lieber Jochen, wir merken, wir müssen dich nochmal zu anderen Themen einladen, ne? Nicht nur zum Irak und deinen Reisen, sondern auch, wo es dann um den Tourismus und die Branche im Allgemeinen geht.
Sollten wir tatsächlich in dieser Staffel noch einmal machen und uns nochmal auf diese Themen stürzen, weil ich glaube gerade das Thema Airbnb und Gentrifizierung, Overtourism, ich glaube, das spielen wir so ein bisschen runter eigentlich. Ich meine, wir benutzen alle Airbnb hier und da mal, wir finden das alle ganz toll, aber ich glaube, wir haben uns nicht wirklich klar gemacht, was ein Unternehmen für Städte, für die Branche und so weiter bedeutet. Und ich glaube, da haben wir einige Themen mit dir noch, die wir nochmal, die wir, also komm zurück.
Alles klar, ja, alles klar. Ja.
Danke, gut. Lieber Jochen.
War super interessant. Ich habe Bock auf Irak, also wirklich.
Ja, okay. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das auch irgendwie jetzt sage. So, ja, Bock auf
Irak. Wie oft wird das stattfinden? 25? Im Jahr 25? Wie viele Reisen?
Auch wieder zweimal.
Okay.
Also Februar und November voraussichtlich wieder.
Ja, warte mal ab. Guck mal, was jetzt passiert. Ja, genau, gleich hier nach. Genau. Wer weiß. okay, alles zu finden auf eurer Webseite Go East.
Ja, www.go-east.de. Mhm.
Und die Irak-Reportage ist auf Pro7 noch zu sehen.
Ich habe jetzt nicht geguckt die letzten Tage, aber so irgendwie auf Join, da ist diese Mediathek und das war die Galileo-Sendung vom 16. April.
Super, kann man sicher alles finden, das Internet vergisst ja nicht. Ja. Vielen lieben Dank, alles Gute, viel Spaß im Irak und weiterhin noch alles Gute mit dem Thema Flug beim ASR. Danke wieder.
Ja, danke schön.
Hoffentlich bis bald mal wieder.
Ja? Ja, es war sehr schön mit euch, vielen Dank.
Also, danke sehr.
Danke dir, Jochen.
Mach's gut. Ciao.
Ciao. Danke, ciao.